Herzlich willkommen zum freien Podcast von Spielvertiefung, der ja alle zwei Wochen gratis mit wechselnden Gästen erscheint. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit Spielvertiefung seit November 2021 ein unabhängiges Magazin an, in dem die Kultur und nicht der Klick relevant ist. Dabei geht es thematisch nicht nur um Videospiele, sondern auch um Brettspiele, um Comics und Literatur, denn sie alle sind manchmal auf sehr schöne Art miteinander verwoben. Ich arbeite komplett alleine und verzichte auf Werbung, auf Kooperation sowie über KI erstellte Inhalte. Daher ist diese Alternative zum Reichweitenjournalismus nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch an Bord kommt und mir dabei helft, dieses Magazin weiter zu etablieren. Mit einem Abo bekommt ihr on top natürlich noch einiges mehr. Neben der wöchentlichen Flaschenpost gehören dazu exklusive Vorschauen, Rezensionen, Breitseiten und Vertiefungen in Text sowie Audioform. Aber jetzt geht es auch schon los. Herzlich willkommen beim Podcast von Spielvertiefung. Heute geht es um ein zeitlos faszinierendes Thema, das ich mit einem Gast bespreche, der schon öfter dabei war, wenn es um literarische Hintergründe geht, um Comics und Co. Hallo Christian.
Hallo Jörg und hallo zusammen. Schön wieder mal hier zu sein.
Ja, das letzte Mal haben wir über Comics gesprochen und die Welten von Ed Brubaker, ne?
Genau, da wurde es kriminell gut.
Ich weiß doch, das war auch ein Dschungel.
Ja, und heute wird es ein bisschen gemütlicher.
Heute wird es gemütlicher im wahrsten Sinne. Ich habe schon überlegt, ob ich meine Pfeife entzünde und ein kleines Feuerchen anmache, aber Feuer geht hier nicht in meinem Zimmer und ja. Die Pfeife liegt irgendwo unten in der Schublade im Wohnzimmer.
Aber das richtige Kraut hättest du zur Hand, ja?
Hätte ich auf jeden Fall, ja.
Okay. Also wir reden heute über J.R.R. Tolkiens Hobbit, falls ihr es euch noch nicht gedacht habt und vermutet habt, dass wir über Pfeifen reden. Nein, es geht über die Hobbits aus dem Auenland, aus dem ersten Roman des Mittelerde-Kanons, der ja 1937 zum ersten Mal erschienen ist.
Ich kann mir vorstellen, dass wir heute in dem ein oder anderen Loch auch versinken werden, weil wir da von einem aufs andere kommen, denn du hast dich aus verschiedenen Perspektiven bereits damit beschäftigt. Ich habe auf Spielvertiefung einen Hintergrundartikel gemacht zum Silmarillion und bin ja auch ein großer Tolkien-Verehrer. Von daher glaube ich, dass wir heute viel zu besprechen haben.
Ja, da wird dann die Hobbit-Höhle zum Kaninchenbau wahrscheinlich ein paar Mal, wenn wir uns verirren unterirdisch, aber ich denke, wir kriegen das hin und fangen uns dann wieder gegenseitig ein.
Hoffe ich mal. Also du musst mich dann wirklich mit einem, du musst mir ein Seil reichen, an dem ich dann hinausklettere, wenn ich zu viel abschweife.
Okay, also wenn ich mich räuspere, dann weißt du, dass es zu matt wird.
Ja, aber du hast ja schon eine gute Einleitung gemacht. Der Hobbit erschien 1937, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und für viele gilt er auch so ein bisschen als Tolkiens, ja, nicht Manifest, aber poetische Warnung, denn er hat ja den Ersten Weltkrieg erlebt als britischer Soldat. Wir können alle froh sein, dass er da nicht ums Leben kam. Dort hat er ja die ersten Skizzen des Silmarillion geschrieben, um das es heute nicht gehen soll, sein großes mythisches Epos. Aber wenn man den Hobbit liest, in dem es ja auch kämpferisch zur Sache geht, abenteuerlich und der eigentlich ein Kinderbuch ist, zeigen sich da doch schon einige Ansätze, ne, die man da so ein bisschen damit verbinden kann.
Ja, ich meine, die Bücher von Tolkien sind ja eh voll mit autobiografischen Einflüssen von ihm. Und wenn man mal so eine kommentierte Ausgabe liest und die ganzen Querverweise und Verknüpfungen seines Lebens, seiner Interessengebiete, er war auch ein ganz reger Briefschreiber, es ist wahnsinnig viel dokumentiert. Selbst schon hier kann man eigentlich, bevor man sich dem Buch selbst widmet, in der Materie ganz tief versinken, eben weil er so viel Persönlichkeit in seine Bücher hat einfließen lassen. Und damit meine ich jetzt nicht mal irgendwie die Hauptfiguren oder so, sondern das sind auch so Randsachen, so Schnipsel und so Referenzen, die im Text fast, ja, unauffällig sind, fast übersehen werden können. Aber sie sind halt da. Und wenn man wirklich, und das ist natürlich oft passiert in der Vergangenheit, es gibt eine große Tolkien-Forschung weltweit und auch viel Analyse dadurch. Und dadurch ist das alles wahnsinnig gut dokumentiert und aufbereitet.
Und jetzt taucht da im Jahr 1937 dieses Kinderbuch auf, dieses, ja, Märchen im weitesten Sinne, und das nennt sich The Hobbit, aus dem Nichts. Da gab es noch kein Dungeons and Dragons mit irgendwelchen Halblingen, und dieser Begriff alleine für diese kleinen Gestalten, die da mit ihren Ledersohlen und Haaren auf den Füßen durch die Gegend laufen, der war eine neue Erfindung. Allerdings ist Tolkien, wie du auch schon angerissen hast, so verwoben auch mit der Geschichte, mit den Sagen und Legenden des alten Europa, dass man da natürlich einige Spuren findet. Aber um diese Zeit, also 1937, war das schon was sehr, sehr Besonderes. Also wir hatten schon mal gesprochen darüber, dass zum Beispiel Flash Gordon 1934 erschien oder Conan 1932. Also es ist nicht so, dass es keine Fiktion in der Zeit gab, im Gegenteil.
Also diese Parallelität finde ich so interessant. In Amerika, in den Pulps entstehen eben diese Überhelden wie Conan und Co. Und in England entsteht Bilbo. Kein Überhalt.
Ja, richtig. Und wir hatten auch über das goldene Zeitalter der Science Fiction gesprochen, die so ja kurz danach beginnt, so 1938 auch. Da entstehen viele Geschichten, also Isaac Asimov veröffentlicht in Amazing Stories, Marooned of Wester und sowas. Also die Fantastik im weitesten Sinne, die war durchaus lebendig, aber nichtsdestotrotz The Hobbit.
Ich glaube, man hat immer auch so ein bisschen das Gefühl, durch das Englische und auf der Insel und eben durch dieses Gemütliche und andere und eben Hobbits und Auenland, dass das wie so eine Enklave innerhalb dieser frühen Fantasy ist. Also ich habe das früher auf meiner persönlichen Wahrnehmung des Genre-Zeitstrahls auch nie so nah an Conan oder das Golden Age der amerikanischen SF gebracht. Für mich war das immer so eine eigenständige Sache, was Tolkien da in seinem England, in seinem Oxford und in seinem Auenland mit seinen Hobbits gemacht hat, in der Wahrnehmung.
Ja, und er war auch verbunden mit einer Literatur, die natürlich hunderte Jahre zurückliegt, also von den altnordischen Sagen und Legenden bis zum Beowulf, mit dem er sich ja als Wissenschaftler beschäftigt hat. Da habe ich auch zwei Ausgaben von ihm hier in meinem Regal. Nichtsdestotrotz gab es vor dem Hobbit auch schon Geschichten, die sich im weitesten Sinne als Fantasy klassifizieren lassen. Und so mancher dieser Tolkienisten meint, dass zum Beispiel in der Geschichte The Marvelous Land of Snurks das Vorbild für Tolkiens Hobbit zu finden ist. Das war auch ein Kinderbuch letztlich von Edward Wyke Smith. Und das wurde illustriert von einem Comiczeichner. Und da ging es darum, dass Kinder auf so einer Insel eben auch Wesen begegnen, darunter zum Beispiel auch Drachen und Monster und sowas, aber auch die sogenannten Snurks. Und das war ein Volk von kleinwüchsigen, sehr jovialen, sage ich mal, Wesen, die auch gerne Feste gefeiert haben und die auch abenteuerlich unterwegs waren. Also das ist so eine Theorie, dass das vielleicht eine Inspiration war für Tolkien. Ansonsten gab es natürlich auch andere mögliche Einflüsse, aber er selbst, und das ist ja die Primärquelle, sagte, ihm ist das einfach so an einem Tag eingefallen. Da waren sie plötzlich da, die Hobbits.
Es gibt auch, glaube ich, so eine Interpretation, wo manche Leute immer gedacht haben, wegen dem Klang des Wortes Hobbit und Rabbit, dass er sich so von Kaninchen, weil sie ja auch so unter der Erde leben, hat inspirieren lassen.
Das hat er von sich gewiesen.
Ja, weiß, aber es ist eine ganz lustige Interpretation der Menschen, die zum ersten Mal Hobbit hören und in a hole in the ground, also in einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit und sofort denken sie an Karnickel.
Ja. Und du hast ja schon erwähnt, dass sich viel Biografisches zeigt im Hobbit, von kleinen Facetten wie dem Namen Beutelsend, der im Grunde von dem Hof seiner Tante stammt, die Landschaft, die seiner Heimat im Süden Englands nachempfunden ist. Und gleichzeitig gibt's da eben auch direkte Anknüpfungen. Also Bilbo Beutlin, der Held dieser Abenteuergeschichte, der vereint halt vieles von dem, zumindest auch laut Humphrey Carpenter, das ist einer der Biografen von Tolkien, was man eben mit Tolkien in Verbindung bringt. Also was die Kleidung betrifft zum Beispiel. Tolkien hat sich da eher zurückgehalten und gediegen und elegant gekleidet, aber trug gerne bunte Westen. Das ist auch so ein Merkmal der Hobbits. Er hat gerne gegessen, er hat gerne Pfeife geraucht. Und die Teestunde, die gehört ja auch zu den Hobbits. Das ist auch so was Englisches, was da zu beachten ist. Und was mir damals gar nicht aufgefallen ist, als ich das erste Mal gelesen habe, ist ja auch, dass die Hobbits so das moderne Bindeglied sind als Volk. Denn die haben so Dinge wie eben die Teestunde. Die leben zwar unterhalb der Erde, aber überaus gediegen und gemütlich. Die haben Regenschirme, die haben Taschenuhren. Also so moderne Geschichten innerhalb dieser Fantasy, die anderen Völker, nehmen wir jetzt mal die Reiter von Rohan, ja, oder alle möglichen anderen, die es bei denen eigentlich gar nicht gibt. Also von daher ist das auch so ein bisschen immer ein interessantes Bindeglied für mich gewesen.
Das ist auch so ein gewisser Anachronismus in dieser Fantasy-Geschichte, dieser frühen, dadurch, dass Tolkien seine britische gemütliche Gegenwart da rein projiziert hat und wir diese Dinge haben eben in Hobbingen. Und das ist auch was wir in den letzten Jahren so bewusst geworden ist. Deswegen habe ich auch zum Einstieg gesagt, heute wird's gemütlich, wir gehen ins Auenland. Denn der Hobbit ist ja jetzt nicht nur ein Fantasy-Evergreen oder eine Fantasy-Einstiegsdroge, die bis heute wunderbar funktioniert. Er ist auch, wie du gesagt hast, ein Kinderbuchklassiker. Er ist das Mittelerde-Ursprungswerk, aber er ist aus heutiger Sicht, wo wir diese Genrebezeichnung in den letzten Jahren so geprägt haben, er ist eindeutig auch ein Werk der Cozy Fantasy. Denn also ich zum Beispiel hätte sofort Bock, ins Auenland zu ziehen und da zu leben. Also, und dadurch zeichnet sich ja Cozy Fantasy aus. Die hat die ganzen Elemente der klassischen Fantasy, aber im Vordergrund steht nicht das Abenteuer oder die Schlacht, sondern so ein bisschen das Leben und dieses Slice of Life in dieser gemütlichen Fantasy-Welt, in der man selber gern wäre. Tolkien hat sicher nicht an Cozy Fantasy gedacht, die ja erst vor ein paar Jahren, wie gesagt, so richtig definiert wurde, aber letztlich kann man den Hobbit als eines der großen Werke der Cozy Fantasy, zumindest am Anfang, klassifizieren, wie ich finde, denn dieses Sehnsuchtsgefühl nach dem Auenland lässt einen irgendwie nie mehr los, wenn man es mal gelesen hat.
Ja, das ist interessanterweise ja auch das Feedback gewesen damals. Der britische Verleger hat das Manuskript des Hobbits seinem Sohn gezeigt, ich weiß nicht, ob er 8 oder 10 Jahre alt war, jedenfalls so in dieser, und der sollte da reinschmökern und sagen, was er davon hält, und der hat dann die erste Review geschrieben zu dem Hobbit, und er fand die Geschichte abenteuerlich cool, ich fasse das jetzt mal so zusammen modern, und sehr amüsant, und meinte, durch die Karten und so weiter braucht das auch gar keine Bebilderung, denn man kann sich das super vorstellen. Später hat der Verleger dann das Ganze noch illustriert. Tolkien hat ja auch selber viel gezeichnet, da werden wir auch noch mal was dazu sagen später. Aber was das Interessante ist, es kam bei den Kindern der Zeit gut an. Und es sorgte dafür, mit dem Erfolg der Geschichte, der dann auch nach Amerika getragen worden ist, dass die Leute und der Verlag natürlich mehr davon wollten. Ja, diese Sehnsucht konnte diese Kindergeschichte auf jeden Fall auslösen, ja.
Und das ist ja auch was im Deutschen noch deutlicher wird mit der primäre Fokus am Anfang, dass es Kinderliteratur war, denn wir hatten ihn ja bis in die späten 90er hinein als der kleine Hobbit auf Deutsch. Mhm. Also nochmal diese Verniedlichung, dieses Kinderbuch-typische. Nicht nur der Hobbit, sondern der kleine Hobbit.
Apropos der Hobbit und Deutschland. Hierzulande erschien die erste Ausgabe meines Wissens in den 50er Jahren.
1957, das war dann die erste Übersetzung von Walter Scherf, genau.
Richtig. Und das Ganze hat natürlich auch eine Vorgeschichte, denn es gab schon 1938 Verhandlungen zwischen Tolkien und einem Berliner Verlag. Denn er war natürlich genauso wie die anderen natürlich daran interessiert, diese Geschichte auch weiter zu verbreiten, nachdem es auch erfolgreich war in den USA. Allerdings war es in der Zeit, 1938, die Nazis waren an der Macht, da musste man aufgrund der Vorschriften von Goebbels, da ging es um die Beteiligung von Juden an deutschen Kulturveranstaltungen und so weiter, da sollte Tolkien tatsächlich einen Nachweis seiner arischen Abstammung leisten. Und Tolkien hat das abgelehnt und an seinen britischen Verleger geschrieben, dass es ja eine Unverschämtheit sei. Er trägt ja einen deutschen Namen, Tolkien hat deutsche Wurzeln. Und seine Verwandtschaft kommt, glaube ich, aus Niedersachsen, irgendwo in der Gegend.
Genau, und die haben dann einen Umweg über Südafrika genommen letztlich.
Genau, und dann sagt Tolkien, jetzt wollen die aufgrund ihrer, Zitat, wahnwitzigen Gesetze von allen Personen aller Länder auch noch eine Bescheinigung über ihre arische Herkunft. Und jetzt zitiere ich mal aus einem seiner Briefe. Da sagt er, persönlich wäre ich geneigt, die Bestätigung zu verweigern, obwohl ich dazu in der Lage bin, und die deutsche Übersetzung zu verwerfen. Auf jeden Fall würde ich mich entschieden gegen eine solche Erklärung in gedruckter Form wehren. Ich halte das wahrscheinliche Fehlen jeglichen jüdischen Blutes nicht unbedingt für ehrenhaft. Ich habe viele jüdische Freunde und würde es bedauern, wenn ich den Eindruck erwecken würde, ich würde die völlig schädliche und unwissenschaftliche Rassenlehre unterstützen. Dann gab es aber auch noch von Tolkien, der sich ja bestens auskannte eben mit der Kulturgeschichte auch in Europa, eine wunderbare Erwiderung. Er sagt, vielen Dank für Ihren Brief. Ich bedauere, dass mir nicht klar ist, was Sie mit arisch meinen. Ich bin nicht arischer Abstammung, das heißt indo-iranischer Abstammung. Soweit ich weiß, sprach keiner meiner Vorfahren Hindustani, Persisch, Gypsy oder einen verwandten Dialekt. Wenn ich jedoch richtig verstehe, dass Sie mich fragen, ob ich jüdischer Herkunft bin, kann ich nur antworten, dass ich bedauere, offenbar keine Vorfahren dieses begabten Volkes zu haben. Mein Ururgroßvater kam im 18. Jahrhundert aus Deutschland nach England. Der größte Teil meiner Vorfahren ist daher rein englischer Herkunft und ich bin englischer Staatsbürger, was doch ausreichen sollte. Dennoch bin ich es gewohnt, meinen deutschen Namen mit Stolz zu tragen und habe dies auch während des letzten bedauerlichen Krieges getan, in dem ich in der englischen Armee gedient habe. Ich kann jedoch nicht umhin zu bemerken, dass, wenn solche unverschämten, irrelevanten Fragen in literarischen Angelegenheiten zur Regel werden, die Zeit nicht mehr fern ist, in der ein deutscher Name kein Grund mehr zum Stolz sein wird.
Stabiler Typ.
Ja, auf jeden Fall.
Aber das merkt man auch an vielen seiner Briefen. Er hat wirklich auch immer seine Meinung ganz eloquent und gut vorgetragen, ist dazu gestanden, hat das dann auch in vielen Briefen, dann egal um welches Thema, auch mit in Auseinandersetzung mit seinem Verlag zum Beispiel oder in anderen Dingen. Er ist immer für sich und seine Sache eingestanden, aber dann halt in dem Fall auch für andere. Also das ist dann auch, wenn man dann diese Briefsammlungen von ihm liest oder so, da merkt man das einfach, was Tolkien für ein Mensch war letztlich.
Und 3 Jahre später, also es gab nie eine deutsche Übersetzung in der Zeit. Wie gesagt, das war 1957 die Premiere für Der kleine Hobbit. Und Tolkien hat das nochmal so richtig auf den Punkt gebracht, was mich auch in meiner Zeit, als ich Skandinavistik studierte, ab und zu so ein bisschen, wie soll ich sagen, gestört hat, dass Leute sehr schnell von Themen wie Riesen, Odin, Wodan und Co. auf das Thema Nationalsozialismus kommen. Meist in so einer sehr oberflächlichen Analogie, so nach dem Motto, das sind Nazi-Themen. Und Tolkien sagte, das ist dann mein letztes Zitat aus einem seiner Briefe: "Ich hege in diesem Krieg einen brennenden privaten Groll gegen diesen verdammten kleinen, ignoranten Adolf Hitler. Er ruiniert, verdreht, missbraucht und verflucht für immer diesen edlen nordischen Geist, einen herausragenden Beitrag zu Europa, den ich immer geliebt und versucht habe, in seinem wahren Licht darzustellen." Das flackert schon so ein bisschen auch im Hobbit auf, ne?
Ja, das ist halt du kannst es ja runterbrechen, den Hobbit und die Story, auf so eine klassische Queste mit einer Gruppe im Abenteuer. Nicht wie wir es jetzt heute nur im Rollenspiel kennen, sondern wie sie einfach in dieser skandinavischen Mythologie und Sagenwelt immer vorkommt. Die Bewunderung dafür, die Liebe dafür, die Runen, diese Sagenwelt, diese Reichhaltigkeit und diesen Sagenschatz, das ist einfach im Hobbit als Wertschätzung zu spüren.
Und nicht nur die Zwergennamen, die da alle aus der Edda stammen nahezu, sondern auch eine Gestalt wie Beorn.
Ja, der Gestaltwandler natürlich.
Richtig, ja. Der sich ja in einen Bären verwandeln kann. Da sieht man Ursprünge, Wurzeln, sowohl beim Beowulf, mit dem er sich ja beschäftigt hat, als auch bei Böttwabjaki zum Beispiel aus der Rolfssaga Kraka. Und da sind direkte Verbindungen, da ist dieses Licht zu erkennen, denke ich mal, was er damit meinte. Also diesen in Anführungsstrichen edlen nordischen Geist, der zieht sich dann natürlich später auch komplett durch den Herrn der Ringe. Gleichzeitig sind da natürlich, wie wir bei den Hobbits schon festgestellt haben, auch andere Einflüsse zu erkennen. Also das Gemütliche, das Moderne, das Englische in diesem Sinne. Also Tolkien hat da wirklich auf eine sehr kreative Art verschiedene Fäden aufgenommen.
Und wir dürfen 2 Dinge auch aus Fantasy-Sicht nicht vergessen. Zum einen hat er als Abkehr von den englischen Fairies und Elfen ja die Elben gemacht. Und zum anderen hat er dem Genre ja auch die Orks geschenkt.
Ja.
Also 2 Archetypen in ihrer Verwendung, vor allem auch mannigfaltig durchs ganze Genre bis heute.
Und in vielen Fantasy-Romanen, ich nenne jetzt nur mal beispielhaft von Terry Brooks, die Shannara-Saga, da treten ja zum Beispiel auf Shea Omsford und seine Verwandten. Die werden da Halblinge genannt. Mhm. Das ist so ein alternativer Begriff für den Hobbit, den Tolkien auch selber benutzt, tatsächlich. An einer Stelle, als Pippin, glaube ich, begrüßt wird, wird der Prinz der Halblinge genannt. Im Herrn der Ringe. Dann haben wir die Halblinge natürlich auch in den ganzen AD&D-Geschichten, in Dungeons and Dragons selbst, da hießen sie zuerst Hobbits in der ersten Fassung. Und dann hat man aus Copyright-Gründen, also 1974 konnte man dann auch Hobbits spielen, aber dann hat man aus Copyright-Gründen eben da die Halblinge draus gemacht. Und selbst der Begriff Halbling geht weit zurück. Es ist hat wahrscheinlich einen schottischen Ursprung und meinte dann Kinder, die eben noch nicht ganz groß sind, so wir würden jetzt halbwüchsig sagen oder sowas, Teenager. Aber dieser Begriff, der wurde halt fast synonym verwendet und dann auch in anderen Fantasy-Sagas eingesetzt, bis hin natürlich zu Regis, dem kleinen Kumpel von Dritz de Urden, der in den Fantasy-Roman von R.A. Salvatore eine große Rolle spielt.
Ja, also wenn wir immer sagen, Tolkien, der Goodfather der epischen Fantasy, das ist keine Untertreibung. Das ist einfach so.
Das würde ich auch sagen. Und wenn man jetzt auf die Entstehung dieser Geschichte zurückblickt, dann liegen ihre Wurzeln wohl in den Kindergeschichten, die Tolkien abends seinen seinen Jungs erzählt hat. Es wurde auch nicht alles veröffentlicht, was er da an Geschichten ersonnen hat. Einige Sachen wurden auch abgelehnt. Und vielleicht kurz zur Einordnung dieses, das Silmarillion, das ihn im Grunde seit seinen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg beschäftigt hat, das war da noch gar nicht veröffentlicht, als der Hobbit erschien. Und das sollte noch viel, viel länger dauern, bis in die 70er Jahre. Nichtsdestotrotz spielte das eigentlich als sein, wenn man so möchte, ernstes, aber von der Außenwelt nicht ganz verstandenes, großes Werk immer eine große Rolle in seinen Gedanken. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Aber jetzt können wir vielleicht mal schauen auf die Geschichte des Hobbits. Was passiert da eigentlich?
Ja, es geht ja alles los gleich mit einem Treffen zwischen Bilbo und Gandalf vor der Hobbithöhle.
Richtig.
Sehr witzige Szene, weil ja Gandalf sich, weil Bilbo hat eigentlich so gar keinen Bock auf den Zauberer, weil er schon ahnt, dass da irgendwie ein Abenteuer dranhängt oder was Aufregendes, das ihn aus seinem Trott und seinem Alltag raushaut, der gemütliche Herr Beutlin. Und Gandalf ist dann auch so ein bisschen ruppig und sagt so, also dass mich Belladonnas Sohn da jetzt an der Tür wegschickt, als würde ich Knöpfe verkaufen, das enttäuscht mich jetzt schon sehr. Und dann macht er ja so eine geheime Rune an die Tür, wo er mit seinem Stab das so reinklopft. Er macht sie an die Tür, später vertuscht er sie durchs Ranklopfen, dass die Zwergenschar, die dann plötzlich vorbeikommt, weiß, um unseren großen Raubzug zum Einsamen Berg und dem Hort des Drachen Smaug zu besprechen, treffen wir uns im Haus von diesem Meisterdieb angeblich, Bilbo Beutlin.
Ja, und da sind schon so viele Motive zu erkennen, wo Tolkien später auch bestätigte, dass sie auch aus seinem familiären Umfeld kommen, also Beutelsend zum Beispiel, der Wohnsitz der Hobbits, so nannte man auch den Bauernhof seiner Tante. Und auch einige der Charaktere, also wie sie beschrieben werden und wie sie auftauchen, sind, da findet man schon Bezüge. Was ich super spannend finde, ist, dass in den ersten Fassungen vom Hobbit einige der wichtigsten Figuren noch gar nicht so hießen. Der Drache, der hieß zum Beispiel zuerst Prüftan und nicht Smaug. Und Gandalf hieß der Oberste der Zwerge. Der Zauberer, den wir heute alle natürlich mit dem archetypischen Gandalf so verknüpfen, der hieß Bladortin. Und der Name des Drachen, der wurde dann irgendwann geändert. Da hat Tolkien auch noch Witze draus gemacht. Also er hat damit gespielt, wie mit so einem Kinderbuch. Aber irgendwie hat das hinbekommen, das Ganze dann auch in die für uns natürlich heute als richtig empfundene Richtung zu drehen. Aber da steckt auch ein kreativer Prozess dahinter, der durchaus ein paar Jahre brauchte. Man weiß bis heute nicht ganz genau, wann er eigentlich anfing, die ersten Zeilen zu schreiben.
Ja, und du merkst auch da schon wieder diese Lust auf Sprache, auf Namen. Das war ja sein Steckenpferd immer. Und kein Wunder, dass er dann auch einiges ausprobiert und umgestellt hat, dass der Drache am Anfang noch sehr nach nordischer Mythologie klang, auch noch stärker. Namen waren für Tolkien fast manchmal wichtiger als die Story. Also er hat es dann natürlich, wie du sagst, auch in eine gute Geschichte gegossen. Aber so am Anfang der Beschäftigung mit der Welt, da waren die Namen einfach sehr präsent für ihn und die Sprachen dann auch. Obwohl die Runen im Hobbit ja nicht die Runen im Herr der Ringe sind, weil er noch nicht so weit war eben mit seinen Schriften.
Und das ist auch ganz interessant wenn man das vergleicht, wenn man natürlich den Herrn der Ringe kennt, das Silmarillion und jetzt diese sogenannte Kindergeschichte, dann ist sie so ein Bindeglied. Sie war der erste Erfolg für ihn. Er hat sich sprachlich da auch noch ganz anders ausgedrückt als im Herrn der Ringe.
Er war ein sehr präsenter Erzähler, wie ein Ich-Erzähler, der auch immer auf sich selber Bezug genommen hat. Ich möchte jetzt nicht an Bilbos Stelle sein und unter dem Berg umherirren oder so.
Und von diesen Kommentaren des Erzählers waren in der Ursprungsfassung noch viel mehr drin. Das hat er dann in der ersten Revision rausgemacht. Aber davon ist trotzdem noch viel zu spüren. Also von dieser Absicht wirklich ein Abenteuer für Kinder zu erzählen, steckt da viel, viel drin.
Und auch wieder das nordische Storytelling. Du sitzt am Lagerfeuer und erzählst eine Geschichte.
Ja, jetzt gibt es da natürlich, du hast gesagt, dass Bilbo, der Hobbit, da besucht wird von Gandalf zusammen mit den Zwergen. Und dann geht es ja im Grunde darum, dass der Hobbit als sogenannter Dieb, und interessant ist ja auch, dass später die Halblinge und so weiter eben auch in Rollenspielen immer, die können schleichen, die sind geeignet für Diebe, also für diese Klasse, dass da schon die Wurzeln liegen. Und was soll er da eigentlich für die Zwerge rauben oder stehlen? Er soll in einer Drachenhöhle tatsächlich einen alten Schatz wieder beschaffen, ne?
Ja, was durch ein Lied im ersten Kapitel ja auch deutlich gemacht wird. Die Zwerge, die tragen ja dann so das Essen auf und zum Spülen, und Bilbo hat dann Angst, dass sein Geschirr kaputt geht. Und dabei singen sie so ein Lied, in das sie dann auch ihn einbauen, so der Hobbit hat Angst um sein Geschirr oder so. Aber in diesem Lied erzählen sie eben auch, das weckt die Abenteuerlust dann in Bilbo. Und dann ist halt auch dieses Moment mit der Flamme, die er draußen sieht und denkt schon, der Drache ist nah oder so. Also das war auch so ein Tolkien-Ding, ne? Lieder und Gedichte.
Die hat er ja auch teilweise imposant vorgetragen. Es gibt diese Anekdote, dass er in Oxford eine Vorlesung über Beowulf damit begann, dass er in den Hörsaal kam, nichts sagte, wartete, bis alle still waren und dann auf einmal anfing, im angelsächsischen Original den Beowulf zu rezitieren. Und da gibt es Stimmen aus der Zeit, die sagten, die hatten eine Gänsehaut in dem Hörsaal. Und der Biograf, der Carpenter, schrieb dann, da konnte man wahrscheinlich Gandalf sehen, wie er vor den Hobbits sprach.
Ja, schön. Es gibt ja auch, also Tolkien war ja auch so ein bisschen so ein Allrounder. Du hast vorhin schon gesagt, er hat das Buch selber illustriert. Er hat den Schutzumschlag selber gemalt. Er hat auch, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein ganzes Hörbuch war. Auf alle Fälle hat er viele Kapitel eingesprochen. Ich meine, es waren komplette Lesungen dann auch am Ende. Und wenn ich das Gedicht One Ring to Rule Them All aus dem Herr der Ringe im Kopf habe oder lese, höre ich es immer mit Tolkiens Stimme, weil ich als Jugendlicher mal eine Aufnahme gehört habe, wo er es vorträgt, und er hatte auch so eine besondere Stimme.
Wenn man so möchte, war er ein moderner Barde oder besser noch Skalde.
Ja, auch die Betonung ganz besonders immer bei ihm, ist wirklich so.
Die Hobbits sollen also den Zwergenschatz Thrains Arkenstein vom Drachen Smaug wiederbeschaffen.
Das Erbe von Thorin Eichenschild oder Thorin Oakenshield, je nachdem halt, wie man es Deutsch oder Englisch spricht.
Genau, und auch da, das ist wunderbar. Da steckt natürlich auch schon sehr viel drin. Also in Smaug, das altnordische Smjuga, von hineinkriechen, davon ist das die Vergangenheitsform. Und wie er den Drachen dann später auch darstellt, da knüpft er direkt an die Erzählung aus dem Beowulf. Und in diesem altenglischen Heldengedicht wird zum ersten Mal auch gesagt, dass die Feuer spucken. Das übernimmt Tolkien genauso wie die Tatsache, dass Smaug ähnlich wie der Drache in der Beowulf-Saga im Grunde darauf reagiert, dass ihm was weggenommen wird. Und interessanterweise ist der Drache Smaug auch eben nicht einfach nur ein Monster, sondern eher wie ein Schurke aufgebaut, überaus intelligent, ist seit Jahrhunderten da am Start, weiß genau, was passiert und redet dann ja auch auf eine wunderbare Art später mit Bilbo. Aber dem will ich noch nicht vorweggreifen, denn bis die Gruppe da ist, müssen sie ja einige Abenteuer bestehen.
Genau, also am Anfang denkt ja auch Bilbo, oh, so auf Ponys reiten und Lieder singen und Brote essen, so Abenteuer machen ja doch ganz Spaß, sind gar nicht so schlimm. Ja. Dann fängt es an zu regnen und dann stoßen sie auf die drei Trolle und dann merkt Bilbo, oh, machen doch nicht so viel Spaß, sind gefährlich. Und da finden sie dann ja auch diesen ersten kleinen, ja, Schatz, sag ich mal, auf ihrer Wegstrecke, und da erhält Bilbo ja das Schwert, das Elbenschwert, in der alten Übersetzung Stachel und in der neuen Übersetzung Stich und im Original Sting.
Und auch da nutzt Tolkien literarische Motive und auch Taktiken, die man auch in Sagen und Legenden findet. Also Waffen haben natürlich einen Namen bei ihm, das ist schon wunderbar. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal las, fand ich, das war auch ein toller Moment, dass er da jetzt diese...
Ja, so ein Level-Up halt.
Ja, richtig. Er nimmt da so vieles vorweg, also das ist einfach schön.
Ja, das ist da sieht man, wie die Grundgenetik des Fantasy und des Rollenspiels einfach zustande kommt.
Und auch diese Tatsache, dass in Anführungsstrichen kleine Leute, die jetzt nicht unbedingt aussehen wie ein Siegfried, der Drachentöter oder sowas, oder wie ein Conan, der Barbar, dass diese kleinen, tapsigen Leute eben auch tapfer sind und dass die auch Großes leisten können. Und schön ist ja auch, dass nicht jede Schlacht gewonnen wird. Also in diesem Kinderbuch, in dieser Begegnung mit den Trollen, sieht es gar nicht gut aus. Du hast es schon beschrieben. Die sitzen da gerade bei ihrem Hammelbraten und eigentlich geht es um so eine Art Wettstreit. Also Bilbo soll mal zeigen, dass er denen davon was stehlen kann, direkt vom Feuer. Das geht aber leider schief und am Ende werden sie halt erwischt. Und die Zwerge, die liegen schon eingewickelt im Grunde vor dem Feuer der Trolle und kurz davor, verspeist zu werden.
Ja, die überlegen sich schon, ob sie sich auf die Säcke der Zwergen draufsetzen, ob sie nur Gulasch wollen oder Ragout oder so.
Und an diesem, sag ich mal, an dieser auch humoristischen Darstellung einer ziemlich prekären Lage erkennt man auch immer wieder den Erzählton, der sich eben auch an Kinder richtet, trotz der Tatsache, dass da so mythologische Figuren vorkommen und archetypische Gefahren, hat das Ganze so eine Unbeschwertheit.
Ja, und wir haben natürlich jetzt vergessen zu erwähnen, Trolle sind natürlich auch ganz klassisch skandinavische Mythologie.
Das zieht sich durch die ganze Geschichte.
Und der nächste Punkt, an dem wir ankommen, ist ja auch wieder ganz klassisch Tolkien dann. Das ist nämlich auch so schön, finde ich. Du hast immer dieses Wechselspiel, klassische Skandinavik, klassisch Tolkien, und das ist dann gleichzeitig aber auch klassische Fantasy-Prägung. Also es ist immer so, das geht auch so ineinander über, ne? Durch dieses, und dadurch verwebt er dann diese Einflüsse aus dem skandinavischen und diesen nordischen Mythen gleich in die Grundstruktur der Fantasy rein.
Und man darf dann tatsächlich auch das Altenglische oder Angelsächsische im weitesten Sinne nicht vergessen, dass er damit auch verbindet. Das zeigt sich dann auch später bei Beorn und in diesen Gestalten, die sowas Uriges an sich haben und auch Gegensätze vereinen. Also bei den Hobbits ist es ja, sie sind klein, sie sind gemütlich, sie essen gerne und feiern gerne und rauchen am liebsten Pfeife und sind auch gar nicht so abenteuerlustig per se, bleiben am liebsten in ihren kleinen, hübschen, gemütlichen Orten, also fast schon so ein bisschen spießig. Andererseits zeigen sie dann in Gestalt von Bilbo Beutlin diese Neugier und diese Tapferkeit.
Die Fähigkeit, über sich hinauszuwachsen auch vor allem.
Ja, irgendwann schrieb Tolkien, dass ihm diese Wesensart das erste Mal begegnet ist in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs als kleine Leute, Kameraden, die, von denen man es vielleicht gar nicht gedacht hätte, in brenzligen Situationen Mut bewiesen und dann viele andere Leben retteten. Das hat ihn da wohl auch stark beeindruckt.
Und dann sind wir wieder an dem Punkt, dass eben, das weißt du nicht, wenn du es liest, aber wenn du dann eben so einen Brief oder eine kommentierte Ausgabe hast, dann merkst du einfach, wie der persönliche Einfluss sehr stark war wieder an so einer Stelle. Was wir ja vorhin schon am Eingang gesagt haben.
Und obwohl Tolkien noch gar nicht vorhatte, diesen Hobbit als Bindeglied zu irgendwas zu konstruieren, denn es gab den Herrn der Ringe noch nicht, als er ihn schrieb. Es gab zwar seine Skizzen und seine Forschungen zu dem Silmarillion, diese Weltschöpfung, diese mythische, die fast biblische Ausmaße annimmt, auch was das Abstrakte angeht und Symbolische. Und dann dieses sehr klare Kinderbuch auf der anderen Seite. Er wollte da noch gar keine Verbindung schaffen, aber nichtsdestotrotz erreicht man auch im Hobbit dann Bruchtal und trifft Elrond den Elben. Und das wirkt wie so eine Art Prequel dann zu dem, was natürlich später, was man weiß, was im Herr der Ringe geschehen ist, aber davon wusste Tolkien noch nichts.
Ja, das ist ja auch dieser Block da, ziemlich am Anfang, Elrond und Bruchtal, dann die Orks und dann auch gleich Gollum. Ich meine, wenn man den Herr der Ringe kennt und weiß, was dann kommt, das sind zwei so wichtige Elemente für die Tolkien- und Mittelerde-Mythologie.
Und das ist im Nachhinein betrachtet schon genial, was er da nicht nur an Wortneuschöpfung mit dem Hobbit oder auch an Anknüpfung mit Smaug und Co. jetzt an altnordische Sagen geleistet hat, sondern aus dem Nichts erschafft er auch eine Kreatur wie Gollum, die ich für eine der faszinierendsten Gestalten halte, die ich ihm auch so, wenn man jetzt mal berücksichtigt, was er gerne gelesen hat, gar nicht zugetraut hätte, weil Gollum ist schon etwas, was heraussticht und später dann natürlich im Herrn der Ringe noch weiter charakterisiert wird. Ne?
Ja, Frage, wie hast du dir Gollum ganz am Anfang vorgestellt? Ich kann ja mal vorlegen, ich hatte die DTV-Ausgabe mit den Illustrationen von Klaus Ensikat, da war er natürlich ein Riesenfrosch. Ich war im Nachteil.
Ja, er gewinnt natürlich dann durch den Herrn der Ringe noch mehr an Charakter, was seine Gestalt, das Äußere betrifft und so weiter.
Ja, der Hobbit wurde ja sogar dann leicht angepasst und umgeschrieben, dass man sich Gollum so ein bisschen mehr wie einen Hobbit vorstellt oder wie eine humanoide Kreatur und weniger wie so ein unter dem Gebirge hausendes Teichwesen.
Ja, und wir sind wahrscheinlich jetzt schon in das ein oder andere Loch gefallen mit Bezügen, aber Bilbo fällt ja auch in eines, ne? Ist von Dunkelheit umgeben und dann tastet er sich ran an den Ring.
Ein Zufallsfund in der Dunkelheit, er steckt ihn einfach ein.
Richtig. Und auch von diesem Ring wusste Tolkien noch nicht, was der mal bedeuten sollte. Das ist ja das Superspannende. Klar, er steckt den Ring an seinen Finger und wird unsichtbar. Das hat jetzt märchenhafte Züge, das ist ja nützlich, das ist ja was Positives.
Macht man nur ein nettes Item.
Ja, genau, er kann sich damit verstecken und da unten trifft er ja dann auch in diesen dunklen Wassern diesen alten Gollum, so ein schleimiges Geschöpf, von dem du sagtest, du hattest das Gefühl, sieht aus wie ein Frosch, weil natürlich auch die Illustrationen so in diese Richtung gingen. Und dann begann die Rätselrunde.
Ja, auch ganz klassisch ja wieder, das klassisch skandinavisch, das erinnert mich aber auch an Lewis Carroll, der so ein Rätselfreak war. Also das sind auch wieder viele, viele Einflüsse, die dann diese wunderbare Rätselszene gemacht haben, die eigentlich für ein Kinderbuch fast schon ein bisschen zu ambitioniert war eigentlich.
Ja.
obwohl Kinder auf Rätsel stehen, das meine ich damit gar nicht, aber es war halt, war eine lange Szene, es waren nicht unbedingt die einfachsten Rätsel.
Es ist ein toller Kniff von Tolkien, dass er da im Grunde schon mit dem Hobbit Mythologie weiterschreibt eigentlich, indem er die Verbindung schafft zu einem Götterlied aus der Edda, und zwar die Vafthrûthnismál. Das ist ein Wissenswettstreit zwischen Odin und einem Reifriesen, dem Vafthrûthnir. Und dort stellen die sich auch gegenseitig Fragen über das Bestehen der Welt, über die Schöpfung und so weiter. Und am Ende gewinnt halt Odin diesen Wissenswettstreit. Und im Hobbit gewinnt natürlich Bilbo.
Ja, und das Wichtige an der Stelle ist natürlich, dass es hier trotz Schwertern und Ringen ein Sieg des Smarteren ist. Des Gewiefteren und des Schlaueren oder des Bauernschlaueren und des ein Sieg des Geistes letztlich, der das Böse besiegt in Form von Gollum in dem Moment.
Ja, und so kann Bilbo entkommen, auch den Orks, findet also einen Weg aus dem Labyrinth, und meine Güte, was ist hier schon vorgezeichnet an Abenteuermodulen, die ich kenne, aus D&D, aus AD&D, aus Rollenspielen, digitalen. Und wie du schon richtigerweise angemerkt hast, kann der Held hier eben nicht nur durch seine Muskelkraft oder irgendwas, sondern durch seinen Witz weiterkommen, durch sein Wissen auch, durch seine Cleverness. Und das ist ja auch etwas, was später dann in Rollenspielen auch immer so als etwas Wertvolles gilt. Wenn man on top zu dem, was das Langschwert plus zwei leisten kann oder was der Plattenpanzer abhalten kann, wenn man dann noch irgendwo Rätsel lösen kann, hebt das Ganze ja auf ein neues Niveau. Und dass das schon in so einer Kindergeschichte angelegt ist, die ja auch den Kindern der damaligen Zeit anscheinend gut gefiel, das ist schon toll.
Und dann geht's ja raus aus der Pfanne rein ins Feuer im nächsten Kapitel, nachdem das Gollum-Abenteuer und Rätselspiel hinter uns liegt. Und dann haben wir gleich wieder Sachen, die Fantasy, Rollenspiel und skandinavische Mythologie verbinden, denn dann kommen die Riesenadler.
Ja, das ist auch etwas, was Tolkien als Motiv dann noch natürlich weiter bis in den Herrn der Ringe, woran er anknüpft. Und das sind natürlich Szenen, die man sich auch bildlich super vorstellen kann. Da brennt der halbe Wald ab, weil Gandalf hatte zwar eine gute Idee, aber nicht mit den Folgen gerechnet. Und dann hocken die alle auf Bäumen.
Weil die Orks auf riesigen Wargwölfen angeritten kommen auch noch.
Genau. Und im Grunde sind sie schon erledigt. Aber dann kommen diese Adler ex machina.
Die Adler kommen, ein geflügeltes Wort in der Fantasy seitdem.
Richtig. Und retten sie dann. Also mit sehr viel Glück kommen sie aus dieser Szene. Und dann gibt's eben eine Ruhephase bei Beorn. Dieser Mischung aus Bär und Mensch. Und da gibt es auch interessante Studien zu seinem Hof, zu seiner Heimat, wo sie sich dann aufhalten.
Wo Ziegen und Hunde das Auftischen übernehmen.
Ja, denn einerseits steckt in Beorn natürlich der altnordische Berserker. Da steckt auch ein bisschen was von Beowulf drin, denn das ist ja auch eine Kenning. Also Beowulf, der Bienenwolf, ist im Grunde auch ein kleiner Rätselausdruck für den Bären. Aber die Berserker, die altnordischen, sind natürlich eher bekannt für ihren Furor und für das Brutale und für das kräftige Durchdrehen, sage ich mal, für Kampfgeist. Und gleichzeitig ist dieser Beorn allerdings auch ein Vegetarier, der gerne Blumen pflanzt. In dem zeigen sich diese zwei Seiten auch, der alten, sage ich mal, mythischen Krieger, die sich sogar verwandeln können. Das Wilde, wenn man so will, das Animalische. Gleichzeitig ist Beorn aber auch friedliebend, pflegt seine Blumen und so weiter. Auch in diesem Charakter kommen also Dinge zusammen auf eine, ja, wenn man so möchte, moderne Art, vielleicht auch auf eine gewisse englische Art. Also das ist schon spannend, dass er da Charaktere trotz ihrer Widersprüchlichkeiten eben so darstellen kann.
Ja, ich hab ihn am Anfang auch immer so ein bisschen wie so einen schottischen Krieger gesehen, der sich zur Ruhe gesetzt hat. Später, als ich dann Herrn der Ringe gelesen habe, habe ich, obwohl es ganz zwei verschiedene Figuren sind, habe ich immer so ein bisschen eine Verbindung zu Tom Bombadil gezogen. So eine Figur, die immer ein bisschen außerhalb ist, große Macht hat, sich das aber gar nicht so raushängen lässt, aber den Respekt von sogar Gandalf genießt, weißt du?
Die haben ähnliche Züge. Beide sind ja auch, wenn man so möchte, Einsiedler. Ja. Mit einer Geschichte, die sich aus irgendeinem Grund zurückgezogen haben, die zwar nicht aggressiv nach außen gehen in dem Sinne, aber sobald ihre Freunde oder ihre Heimat bedroht werden, können sie auch richtig wild werden.
Ja, man weiß, dass sie es in sich haben, die Zähne zu zeigen, wenn es drauf ankommt.
Ja, das ist auch so eine schöne Beschreibung eines gewissen Charakterzuges, der sich da durchaus bei beiden Gestalten beobachten lässt, obwohl sie laut Tolkien meines Wissens nichts erzählerisch gemeinsam haben. Also Tom Bombadil wurde ja auch immer beschrieben, übrigens als relativ kleinwüchsig, ich glaube vier Fuß groß, also
auch so ein bisschen 1,20. Eher pummelig und Lebemann, sag ich mal, der isst gerne und trinkt gerne was. Ja. Und da gibt es dann auch diese ganz wilden Interpretationen, also klar, als Valar, als Gottheit, und viele sagen ja dann auch immer gerne, Bombadil ist quasi Tolkiens Inkarnation in Mittelerde, weil der eine Ring keine Macht über ihn hat. Also auch ganz wild dann wieder, was man da rein deuten kann.
Ja, die Inkarnation hat man überall gesehen, natürlich auch in Bilbo Beutlin. Das soll eigentlich Tolkien par excellence sein. Und ich denke mal, dass man, das geht ja wahrscheinlich auch so als Schriftsteller, dass man viele Facetten, die man so in sich hat, an Gedanken oder auch an Idealen von sich, die man aber gar nicht richtig verwirklicht oder denen man irgendwann hinterhergelaufen ist oder die man irgendwo in fernen Geschichten gesehen hat, dass man die dann auch so ein bisschen in seine Helden und Figuren pflanzt, ne?
Ja, man macht das manchmal auch unterbewusst. Ich meine, man hat ja das eigene Unterbewusstsein ist ja die Ressource fürs Schreiben, und da kommt ja alles zusammen. Die Einflüsse, die aus deinem Leben, aus der Kunst, die du konsumierst, und auch aus deinem Charakter. Manchmal legt man eine Figur sehr nah am eigenen Charakter an. Manchmal möchte man es gar nicht machen und es passiert dann trotzdem, dass sie Eigenschaften erhält. Und letztlich steckt in jeder Figur mehr vom Autor, als man vielleicht selber wahrnimmt beim Schreiben, aber gleichzeitig ist es auch so, dass man nicht automatisch sagen darf, dass jede Figur eine Projektion ist von Wünschen oder Sehnsüchten, weil man muss ja auch einfach einen erstklassigen Schurken oder Bösewicht mal schreiben, aber vielleicht ist da auch so ein Funke oder so ein Kern drin, wo man sagt, ich weiß, warum der das tut. Heißt jetzt nicht, dass ich ein Welteroberer in Spee sein möchte oder sowas, ja, aber so, du versuchst es halt authentisch zu machen und du versuchst dich dann ja auch immer in jede Figur und ihre Situation hineinzuversetzen. Und da ist natürlich dann automatisch, wie würde ich da reagieren? So ein Stück weit zumindest. Dann musst du es manchmal komplett verfremden, damit es eben nicht nach dir klingt, sondern nach der Figur. Aber so dieser Widerhall in dir, was passiert in der Figur und wie würde ich das darauf reagieren und wie regelt es meine Figur? Das ist immer so eine Wechselwirkung.
Und schön ist auch, wie im Hobbit so Gefahren klassischer Art, auch Monster klassischer Art, dann letztlich auf eine recht neue Art aufgebaut werden, und das, so dass sich Kinder eben auch gut in den Hobbit hineinversetzen konnten. Dann gibt's ja im Düsterwald den Angriff der Spinnen.
Ja, super märchenhaftes Kapitel übrigens. Wald, Elfen, Spinnen.
Jetzt, wenn man an Zwerge denkt und an, sag ich jetzt mal, Warhammer und wie die dann auftauchen und wer vielleicht auch die Filme in Erinnerung hat von Peter Jackson, dann ist das ja alles immer sehr martialisch. Die haben Mut, die machen alles platt, was da kommt. Aber auch in diesem Fall, nicht nur bei den Trollen, lagen sie da eigentlich schon fast auf dem Grill, sondern auch hier muss Bilbo wieder all seinen Mut zusammennehmen und seine Cleverness, um die Zwerge letztlich zu befreien.
Ja, und der muss auch wieder schleichen, wie du vorhin schon gesagt hast. Der ist wieder so ein Sneaker. Und es sind nicht die Axtschwinger, die den Tag retten, sondern der Fassreiter.
Ja. Ja, also das ist wirklich sehr schön. Das ist eine Mischung aus Geschicklichkeit und im weitesten Sinne natürlich auch Glück, aber auch Cleverness.
Ja, und im Fluss verschifft ist irgendwie auch so ein totales Videospielkapitel, wenn man es mal so betrachtet. Er schleicht durch die Hallen des Elfenkönigs im Düsterwald und muss dann versuchen, eben in diesem Weinkeller seine Kumpels zu verschiffen.
Schön ist auch, das verstärkt deine These von der Cozy Fantasy, dass es nach diesen abenteuerlichen Abschnitten auch immer wieder Erholung und Ruhe irgendwo gibt. Mhm. Also wir hatten Gasthäuser erwähnt oder einfach nur, dass man irgendwo was sich am Lagerfeuer brutzelt. Und nach dieser Erfahrung mit den Spinnen geht es dann ja auch wieder in eine Stadt, wo man freundlich aufgenommen wird. Zwar ist es nicht immer so, dass sie wie Helden begrüßt werden, dass da auch Misstrauen ist, aber letztlich können sie, bevor sie dann weitergehen zum einsamen Berg und zur Höhle des Drachen, können sie auch wieder verschnaufen.
Ihre Vorräte auffüllen.
Richtig.
Ganz wichtig für den Hobbit und für Bombur.
Ja. Und letztlich ist es dann wieder eine Frage des Rollenspiels. Wie komme ich rein in diesen einsamen Berg? Und Bilbo findet dann tatsächlich einen Eingang.
Ja, und auch da ist wieder so eine Parallele zum Herrn der Ringe, zu Moria, der Zwergenstadt, wo ja dann auch mit den Runen gearbeitet wird und sprich Freund und tritt ein. Und im Hobbit ist es so eine etwas einfachere Variante davon, hängt aber dann auch wieder damit zusammen, dass Tolkien wieder die Mythologie einbezieht, durch die alte Vogelsprache natürlich, mit der Drossel war es, glaube ich, ne? Und das ist auch ziemlich cool, weil es auch wieder hier nicht um irgendwie Stärke geht. Da wird der Eingang nicht aufgebrochen mit dem Brecheisen, da wird auch nicht gesprengt. Die Zwergen sind ja oft im Rollenspiel so alte Sprengmeister. Das passiert hier auch nicht, sondern es ist Verständnis, Einfühlsamkeit, wieder ein bisschen Glück eigentlich und der Smarte löst wieder das Problem.
Und auch hier erzählt Tolkien den Mythos auf eine schöne kreative Art weiter, denn das Symbol, also die Vögel, und dass man die Sprache der Vögel verstehen kann, das liegt auch weit zurück, diese Vorstellung. Also es geht zurück bis zur Völsunger Saga und bis zum Nibelungenlied letztlich. Also in der Völsunger Saga kann man, wenn man das Blut des Drachen letztlich getrunken hat, kann man auch die Vogelsprache verstehen. Und es geht auch um verwundbare Stellen und sowas. Also dass man dann weiß, wo so ein riesiges altes Wesen wie ein Drache, der ursprünglich auch immer Wurm genannt wurde, wo der verwundbar ist. Und schön ist auch die Beschreibung, also als Bilbo dann den Drachen sieht, da heißt es, mit angelegten Flügeln, wie eine unermesslich große Fledermaus, lag Smaug ein wenig auf die Seite gedreht, sodass der Hobbit seine Unterseite und den langen, bleichen Bauch sehen konnte, der sich in den vielen Jahren auf diesem kostbaren Bett mit einer Kruste von Gemmen und Goldstücken bedeckt hatte. Das ist eine richtig schöne Stelle und Tolkien hat das sogar gezeichnet.
Sehr schön, er war wirklich vielseitig begabt, er konnte nicht nur toll schreiben. Es gab ja dann, da kommen wir gleich dazu, viele großartige spätere Illustratoren der Mittelerde-Bücher, aber schon Tolkiens Bilder sind richtig klasse, sowohl seine Schwarz-Weiß-Bilder als auch seine bunten Bilder. Und vom Drachen Smaug hat er ja so eine ganz ikonische Silhouette mal gemacht, die war auf vielen Covern drauf, aber eben auch so ein richtig schönes Vollbild, wo der rote Smaug so auf seinem Hort liegt, auf seinem Berg, in seiner Höhle.
Er hat da mit seinem typischen englischen Understatement dem Verlag gesagt, er glaubt nicht, dass seine Zeichnungen was wert sind, als er die mitschickte, aber das sahen die anders und die fanden die ganz cool. Es war nur nicht so einfach, die zu drucken. Da musste Tolkien nacharbeiten, da hat er auch drüber geflucht. Also er hat das alles auch farbig tatsächlich gemacht. Und Smaug erscheint als roter Drache, aber mit dieser Form des Wurms noch, also dieser Schlangenform, auch mit zwei Flügeln, schlafend auf diesem Goldhaufen. Das ist eine schöne Zeichnung. Und die Zwerge trauen sich da auch gar nicht rein.
Ja, dafür haben sie ihren Meisterdieb ja dabei.
Richtig. Und er klaut dort auch erstmal einen kleinen Pokal und schafft das auch, ohne bemerkt zu werden. Aber Smaug kriegt davon dann doch was mit. Und eigentlich war der Gedanke von Gandalf, dass sich der Hobbit deshalb reinschleichen soll, weil Drachen den Geruch von Hobbits noch nicht kennen würden. Im Gegensatz zu jenem der Zwerge.
Ja, weil die Hobbits ja das junge Volk sind.
Richtig. Und die Gruppe, die muss halt weiterhin vor dieser Höhle verharren, vor diesem Berg und sich überlegen, wie sie denn jetzt rankommt. Denn beim ersten Mal kann Bilbo ja den Arkenstein noch nicht.
Ja, und das ist ja jetzt, eigentlich sind wir jetzt hier im Showdown schon und im finalen Abschnitt des Buches. Also der einsame Berg ist das große Ziel der Queste gewesen. Da sind wir jetzt. Und jetzt kommen so ganz klassische Elemente wieder. Es gibt Streit und Verrat innerhalb der Gruppe. Bilbo muss sich entscheiden, was ist das Beste für alle. Dann kommt natürlich noch zu einer großen Schlacht. Die Schlacht der fünf Heere spielt eine Rolle. Smaug wird quasi abseits des Berges aus dem Spiel genommen, weder von den Zwergen noch vom Hobbit. Und diese Schlacht der fünf Heere ist auch schon wieder so ein Herr der Ringe, vom Feeling her so ein Vorläufer, was Tolkien ja noch nicht wusste. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir den kompletten Ausgang des Endes spoilern wollen. Die meisten von euch werden es natürlich schon gelesen haben. Aber Thorins Tod ist für mich eine der größten Szenen, die ich je gelesen habe. Und ich glaube, wenn ich es jetzt nach all den Jahren und obwohl ich schon ein Dutzend Mal gelesen habe, wieder lesen würde, müsste ich wieder heulen wie ein Schlosshund.
Ja, das war schon schlimm.
Ja, das war echt schlimm. Das ist auch nochmal so ein toller Charaktermoment zwischen dem gutherzigen Bilbo und dann doch irgendwie dem korrekten Thorin. Und also echt eine besondere Szene, die sich da sehr, sehr früh, als ich den Hobbit das erste Mal gelesen habe, so mit 19, voll eingebrannt hat bei mir. Die Emotionalität von Literatur einfach auch so das erste Mal gespürt.
Das war der erste richtige Heldenschmerz, die erste literarische Narbe vor George R. Martin, bevor er die Helden sterben ließ.
Ja, oder vor Nachtauge bei Robin Hobb oder so.
Ja.
Also das war echt heftig und ist immer wieder heftig und auch für ein Kinderbuch ganz schön harter Tobak eigentlich. Aber auch schön irgendwie dann trotzdem, weil es kein schöner Tod ist, aber es ist so eine schöne Szene, also einmal eine perfekte Szene.
Interessant ist, dass auf dem Weg in dieses Finale gibt's ja einige Begegnungen, die Tolkien dann auf eine sehr kreative Art darstellt. In der ersten Fassung war es zum Beispiel so, dass der Bilbo den Drachen einfach wie so ein kleiner Siegfried mit seinem Zauberdolch tötet. Das fand Tolkien dann Gott sei Dank irgendwann zu plump und hat dann die Figur des Bard aufgebaut. Also ein Bogenschütze, ein heroischer Bogenschütze, der die verwundbare Stelle des Drachen kennt, Stichwort Vögel, Drossel, die davon gesprochen haben, und dann tatsächlich auch trifft. Wie Siegfried im Grunde letztlich in seinem Kampf mit Fafnir. Und das sind auch wieder schöne Elemente, die oder Motive, die aus alten Legenden und Sagen stammen, die in vielfacher Form schon angewendet worden sind, aber die jetzt auf eine moderne Art so ein Kinderbuch auch bereichern und anscheinend offensichtlich zeitlos spannend sind und den Leuten Spaß gemacht haben beim Lesen.
Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich denken die meisten, wenn es um den Drachen und seine empfindliche Stelle geht, wo die eine Schuppe fehlt, heutzutage eher an Smaug als an Fafnir.
Und ich fand damals auch Smaug einfach wunderbar, wie er mit Bilbo gesprochen hat, wie er auch versucht hat, ihn auf seine Seite zu ziehen.
Ja, man hat auch total Sympathie für Smaug, finde ich. Das ist eine ganz interessante Schurkenfigur. Das ist nicht so, dass du froh bist, wenn der dann gekillt wird, sondern Smaug ist eine richtig coole Figur.
Ja, und er trifft ja auch so ein bisschen den Nerv, wenn er sagt, wenn er von den verräterischen Zwergen spricht und so weiter. Er ist sich noch nicht ganz sicher, was er da für eine Gestalt vor sich hat in Bilbo. Und man hat fast das Gefühl, manchmal, dass es Bilbo ist wie so ein moderner Rollenspieler auch. Also der verkörpert die Abenteuerlust des modernen Menschen, der dann vor so einer archetypischen Gestalt steht, sich eigentlich in die Hosen machen müsste. Aber dann auch das Richtige tut letztlich.
Und wieder über sich hinaus wächst natürlich,
ja.
Hobbit-like. Und
ja. Und jetzt besiegen sie also diesen Drachen, diesen Smaug.
Ja, eigentlich ja nicht, da wird er von den Menschen besiegt.
Genau, also oder sagen wir mal so, sie überwinden ihn zusammen und dann ist die Geschichte noch nicht vorbei, denn da ist der riesige Schatz und alle Welt streitet sich drum.
Genau, die Gier und die richtigen Ansprüche, die alten und nicht korrekten Ansprüche, je nachdem. Aber alle wollen dann den Schatz und auch die Orks wollen den Schatz mit ihrem Heer, über dem die Fledermäuse wie eine Wolke kreisen. Und ja, es ist auch ein tolles Finale, wie gesagt. Der Hobbit macht da sehr, sehr viel richtig. 1937 muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass da die Fantasy wirklich ihren Prototypen gefunden hat. Aber der war kein Prototyp im unfertigen Sinne, sondern der war schon sehr, sehr formvollendet. Und bis heute ist diese Struktur einfach da und sie ist zu Recht da und wird zu Recht immer wieder herangenommen, weil da J.R. Tolkien einfach was Grandioses geschaffen hat mit seinem Hobbit. Und das geht beim gemütlichen Anfang im Auenland los, geht über die Queste und geht dann auch ins Finale und den Showdown einfach hinein. So muss man Fantasy eigentlich, da kann man Fantasy immer noch sehr gut erzählen. Auch wenn man sie natürlich variieren muss, aber so im Grunde ist da immer noch die Blaupause für noch heute tolle, faszinierende Fantasy-Geschichten.
Und es zeichnet sich schon diese politisch-historische Dimension ab, die später im Der Herr der Ringe natürlich noch viel sichtbarer wird, also mit Fraktionen, Koalitionen und Eidbrüchen und so weiter und Armeen, die aufmarschieren.
Und Allianzen und ja,
genau. Richtig. Und Elben, Menschen und Zwerge werden auch nicht unbedingt als offensichtliche Partner, Freunde dargestellt. Die haben ihre Konflikte, die streiten, wie gesagt, und im Schatz. Aber erst im Angesicht eines größeren oder schrecklicheren Feindes, nämlich der Orks, verbünden sie sich ja dann. Und auch das ist nicht, da steht alles auf Messerschneide in diesem Finale. Und dann kommen wieder die Adler und helfen so ein bisschen.
Ne? Genau, und Beorn und Gandalf natürlich ist auch wieder da. Und
ja.
Das finde ich übrigens auch eine nette Parallele noch zwischen dem Hobbit und dem Herrn der Ringe, dass Gandalf so zwischendurch in der Handlung verschwindet. Mhm. Die Hobbits und alle anderen müssen so ihr Ding machen und wurschteln sich irgendwie durch. Und dann taucht Gandalf so im perfekten Moment wieder auf und hilft so ein bisschen auch den Tag noch zu retten. Was ja sein mystisches Flair als Zauberer und großer Weiser noch verstärkt. Und das hat Tolkien quasi in beiden Werken mit ihm diesen Stunt so durchgezogen.
Spannend finde ich, wie gesagt, dass er ihn ursprünglich gar nicht so nennen wollte. Und alle Welt ist natürlich froh, dass er es getan hat. Und zwar nicht einfach, weil der Klang besser war, sondern weil er natürlich wusste, dass in der ersten Hälfte in Gand, in dem Altnordischen, da steckt das Zaubern drin. Und Alfe ist natürlich der Elb. Also er ist der Zauberelb. Und das ist natürlich ein wunderbarer Name, der für uns jetzt so ganz normal und selbstverständlich ist. Aber es ist eben nicht einfach so direkt entstanden, weil er wusste, genau das will ich so machen, sondern er musste mit seiner Geschichte auch so ein bisschen arbeiten. Also das waren mehrere Phasen, in denen er dann Ideen hatte und umgebaut hat.
So ist es aber auch immer, wenn du ein Buch schreibst. Und ich glaube auch, Tolkien hatte natürlich noch ein großes Problem. Er hatte ja nicht nur die skandinavischen Vorbilder, er musste ja auch immer so ein bisschen auf Merlin und das Arthurische achten, dass er da nicht zu sehr reinkommt.
Ja, als die ersten Rezensenten dann da was Keltisches sehen sollten, hat Tolkien, der sich natürlich bestens auskannte, auch mit den Geschichten der Waliser und so weiter und auch mit den keltischen Sagen und Legenden, das sofort von sich gewiesen, weil das natürlich auch komplexer ist. Für ihn waren auch schon die Unterschiede relevant zwischen dem Altnordischen auf der einen Seite und dem Altenglischen, also dem Angelsächsischen auf der anderen Seite, die er da eingebracht hat. Und dann hat er natürlich noch viele andere Einflüsse. Und daraus dann trotzdem noch so was Neues zu machen, also die Hobbits, wie gesagt, die gibt's in keinem Edda-Lied und die Orks auch nicht. Das war schon eine große Leistung. Am Ende ist es auch so, dieser Geschichte, dass Bilbo eigentlich nach all den Strapazen und der halben Weltrettung nur nach Hause wollte zu einer Tasse Tee und einer Pfeife.
In seine gemütliche Hobbit-Höhle wieder. Ja. Was ich zu der Sache noch anmerken möchte, weil du gerade sagtest, große Leistung, haben wir jetzt schon festgestellt. Man kann das auch mal umgekehrt betrachten. Stellt euch mal vor, wie die Fantasy aussehen würde, wenn es Tolkiens Hobbit und die Orks und die Elben und Gandalf und so nicht gegeben hätte. Was da fehlen würde.
Ja.
Das wäre eine Riesenlücke, die da klafft an klassischen Dingen und Strukturen, die wir heute als gegeben hinnehmen und als ganz normal.
Und ich finde auch die Mentalität, die da drin steckt. Also diese Mischung aus Tapferkeit und Cleverness, auch aus vielleicht Understatement, die drin ist. Denn Bilbo ist jetzt in dem Sinn nicht so gierig wie ein klassischer Zwerg, sondern nimmt so, glaube ich, von dem Schatz nimmt er so ein paar Kisten mit und dann ist gut. Aber als er nach Hause kommt, muss er feststellen, dass sein Haus weg ist. Das wurde alles, die dachten schon, alle sind tot, also wurde alles unter den Hobbits aufgeteilt.
Ja, die elenden Sackheimbeutlins mal wieder.
Also sein Hab und Gut wurde da einfach mal so versteigert.
Ja, stellt euch das vor, ihr habt gerade einen Drachen besiegt, einen Krieg gewonnen, eine Schlacht gewonnen, einen Schatz gefunden, reitet mit einem der mächtigsten Zauberer ganz Mittelerdes nach Hause und dann seht ihr, wie einer euren Lieblingssessel und eure Silberlöffel aus dem Haus trägt.
Ja, jetzt hat er also diese tolle Kindergeschichte geschrieben, die tatsächlich in England gut ankommt, in Amerika sogar gut ankommt. Und dann wollen die Leute und die Verlage mehr davon. Er schafft es nicht, sein Silmarillion, seinen großen Mythos irgendwo bei einem Verlag unterzubringen in der Zeit. Trotz der Tatsache, dass er jetzt, wenn man so möchte, diesen Erfolg hatte, also als Schriftsteller jetzt auch einen Namen hat, möchte das, das ist für die Leute zu komplex und wirr. Und die Leute wollen also im Grunde Hobbit Teil 2. Und irgendwann sagt Tolkien, okay, ich guck mal, was ich machen kann. Aber wie wir wissen, entsteht kein zweiter Hobbit, sondern der Herr der Ringe.
Der aber mit einem Essay über Hobbits und Pfeifenkraut beginnt, was auch völlig irre ist eigentlich.
Ja. Ja. Und für mich das Magische an dieser Entwicklungsgeschichte ist, dass in den Jahren nach dem Hobbit gar nicht klar ist, in welche Richtung er das dann weiterschreibt und weiterführt und dass ihm dann so langsam dämmert, dass er da etwas verbinden kann, nämlich die Leichtigkeit, den Humor und auch das Abenteuerliche aus dem Hobbit mit der, sag ich mal, mit der historischen Schwere, mit dem Sagenhaften und fast urzeitlichen eines Silmarillion.
Ja, in seinem Kopf existiert ja schon diese Bibliothek der History of Middle-Earth, Dutzend Bände oder mehr.
Und dann hat er da also als Schriftsteller diesen Ring, den Bilbo findet, irgendwo in der Tiefe. Da ist ihm aber noch gar nicht klar, was dieser Ring bedeuten kann. Und interessant ist, wenn man sich dann zum Beispiel in der Biografie von Tolkien, von Carpenter, wenn man sich da so durchliest, wie er dann darüber grübelte und sinnierte, was mache ich denn jetzt mit dem Ring, was kann denn daraus entstehen, wie dann in kleinen Etappen daraus das wurde, was wir dann eben aus der großen Geschichte kennen. Das ist schon sehr, sehr spannend und zeigt, wie viel Geduld und Zeit man manchmal auch braucht als Schriftsteller, damit sowas im wahrsten Sinne des Wortes wie so ein Baum wachsen kann.
Ja, und auch wie letztlich dann der Hobbit dem Silmarillion dann trotzdem ja den Weg geebnet hat, dadurch, dass Tolkien es wieder mit dem Herrn der Ringe und dem Hobbit auf Linie gebracht hat, seinen Schöpfungsmythos.
Ja, und das ist schon beeindruckend. Also, dass so zwei komplett unterschiedliche Werke, die allerdings aus demselben Interesse entstanden sind, aber zwei ganz andere Stile bedienen, wie er daraus dann noch etwas anderes schafft, was wir heute als moderne Fantasy verstehen. Oder High Fantasy oder was auch immer. Also, das ist schon wunderbar und ich bin auch sehr dankbar, dass ich seine Geschichten lesen durfte.
Auf jeden Fall. Mein Leben als Buchmensch hat auch mit Tolkien und dem Hobbit begonnen vor vielen, vielen Jahren und hat im Endeffekt auch den Grundton für mein Leben als Autor gesetzt irgendwo ein ganzes Stück weit und beeinflusst mich auch noch heute. Und ich, so wie ich mir die Fantasy nicht ohne Tolkien und den Hobbit vorstellen könnte und wollte, kann ich mir auch nicht mein Leben ohne Tolkien und den Hobbit vorstellen.
Mit dem Erfolg kam natürlich auch der Kommerz und kam natürlich auch all die Ableger, sage ich mal, die man in anderen Medien so findet. Falls ihr Brettspiele mögt, kann ich euch nur empfehlen, die Schlacht der Fünf Heere. Das ist eine Variante vom Ringkrieg und den zähle ich zu den großartigsten 10 Brettspielen überhaupt. Dort könnt ihr im Grunde dieses Militärische so ein bisschen nachspielen, allerdings auch so in Ansätzen das Abenteuerliche. Also das ist ein tolles Brettspiel. Hättest du noch eine Idee?
Ja, ich würde dir als Comic-Experte einfach noch und euch da draußen den Hobbit, die Comic-Adaption von Chuck Dixon und David Wenzel aus dem Jahr 1989 ans Herz legen. Die ist immer mal neu aufgelegt worden, auch in restaurierter Kolorierung. Beide sind aus US-Comics sehr bekannt. Dixon, der hat viel Batman, Punisher, Conan gemacht. Wenzel hat die Avengers gemacht, Robert Howards Helden illustriert. Und die haben zusammen eine der werkgetreuesten Comic-Adaption eines Buches, die ich kenne, gemacht und ist eine sehr, sehr, sehr schöne Visualisierung des Hobbits nochmal in Comicform. Mhm. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was Adaptionen angeht, gerade bei so Lieblingen. Aber den Hobbit-Comic, den kann man immer guten Gewissens empfehlen.
Ja, leider sieht es im digitalen Bereich nicht so positiv aus, also Stichwort Videospiele. Denn da gab es zwar schon ein Spiel namens Der Hobbit im Jahr 2003. Und es war ein Action-Adventure von Sierra Entertainment. Erschien für PlayStation 2, Xbox, PC, aber ich glaube auch für Game Boy. Und das war wirklich mäßig interessant und mäßig unterhaltsam. Und das zieht sich so eigentlich durch die ganze Geschichte. Ich lasse jetzt auch mal das Adventure hier über Gollum lasse ich auch mal weg. Das Action-Adventure, das war auch ganz schlecht kürzlich.
Gab es nicht auch 1982, das habe ich im Vorfeld, weil ich muss mich bei Videogames mehr einlesen als du immer, dass ich so ein bisschen eine Ahnung habe, gab es nicht schon wirklich 1982 ein sehr frühes Hobbit-Game? Ich dachte, das ja. Ist bestimmt gezockt und da wolltest du jetzt den Mantel des Schweigens drüber ausbreiten und ich habe es versaut, oder?
Also das allererste Hobbit-Spiel kommt tatsächlich aus dem Jahr 1979, das war ein Text-Adventure.
Okay, oldschool.
Und für das System TRS 80, also...
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Ja, siehst du. Und dann hast du recht, 1982 auf dem ZX Spectrum gab es ein Hobbit. Das Spiel wurde dann auch 1983 für den C64 umgesetzt. Ich habe es tatsächlich nicht gespielt. Ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber da erlebt man die Geschichte auch als Adventure in der Ego-Sicht. Aber da kann ich leider nicht so viel dazu sagen. Und das war, glaube ich, auch sehr abstrakt bis Hanebüchen illustriert.
Die Möglichkeiten des C64 waren halt auch begrenzt.
Ja, aber da gab es auch viel Besseres schon.
Ja, natürlich.
In der Phase.
Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wie man Mittelerde auf dem C64 so zum Leben erwecken soll, wie in den Bildern von John Howie, Alan Lee, Ted Naismith oder selbst von Tolkien himself oder so.
Ja, Alan Lee ist da auch einer meiner Favoriten. Der hat ja auch oder seine Illustrationen wurden ja auch für die Hobbit-Ausgabe bei Klett-Cotta eingesetzt.
Eine der vielen, ja.
Für meine Töchter hatte ich noch eine Ausgabe vom Hobbit aus dem Abraxas Verlag. Es gibt also auch noch, die war dann auch stilistisch ein bisschen angepasst, noch mehr für Kinder optimiert in dem Sinne meines Wissens. Aber ansonsten, wenn wir natürlich jetzt mal die Verfilmung von Peter Jackson noch berücksichtigen, über die es auch geteilte Meinungen gibt, also eingefleischte Fans des Hobbits finden die gar nicht so toll, aufgrund der stilistischen Darstellung. Nur kam Jackson aus der Nummer natürlich nach dem Erfolg von seiner Herr-der-Ringe-Trilogie nicht mehr raus. Er musste im Grunde so daran anknüpfen. Ne?
Ein bisschen wie bei Tolkien, nur umgekehrt. Von den Werken her in der Reihenfolge.
Richtig. Und das Märchenhafte eines Kinderbuches ist da natürlich nicht mehr so wirklich spürbar.
Das Märchenhafte, weil du das gerade ansprichst, der Anlass für diesen Podcast war ja, dass jetzt gerade bei Klett-Cotta eine Neuausgabe mal wieder erschienen ist mit Illustrationen von Tove Jansson, also der Mumins-Schöpferin. Die hat Anfang der 60er im Auftrag von der Verlegerin Astrid Lindgren für die schwedische Ausgabe, die dann Anfang, Mitte der 60er erschienen ist, den Hobbit illustriert. Teilweise, also wahnsinnig charmant natürlich, auch so oldschool, schwarz-weiß, muminhaft, sag ich mal, aber manchmal halt auch am Text vorbei. Also bei ihr ist Gollum zwar kein Riesenfrosch, aber ein riesiges Baumwesen zum Beispiel. Aber es hat seinen Charme, einfach diese Kombination aus Mumins und Hobbits und die Trolle in der Mitte, sage ich mal. Und diese Ausgabe, die jetzt gerade erschienen ist, finde ich für die Sammlung wahnsinnig interessant. Gerade wenn man die Mumins mag und den Hobbit mag, war der Anlass, dass wir gesagt haben, wir quatschen mal wieder über den Hobbit, weil eben ja auch die Neuausgaben sehr regelmäßig sind, weil dieses Buch ein Evergreen ist und weil die Verlage sich überlegen, wie verpacken wir ihn immer neu. Und wir haben ja auch im Vorfeld noch gesagt, jetzt ist ja gerade erst dieses Computerspiel erschienen, Tales of the Shire, das dieses Jahr zum Sommer rauskam und wo man im Auenland quasi leben kann. Und dann sind wir wieder am Anfang des Podcasts, wo ich sagte, es ist gemütlich, es ist cozy Fantasy, man will im Auenland leben. Ja, jetzt kann man wenigstens mal eine Videospielsimulation, wo genau das möglich ist.
Ja, mir war das tatsächlich zu kitschig, Tales of the Shire. In der Inszenierung, das kommt ja vom Weta Workshop, ist im Juli 2025 erschienen für Xbox, PlayStation, Switch und PC. Ich kann mir vorstellen, dass einige da auch richtig Lust dazu haben, genau das zu erleben. Also, dass es einfach ein bisschen gemütliches Hobbit-Flair ist, mit ein bisschen bunt und so weiter, wie so eine Art Freizeitpark oder so.
Eher so ein LARP, oder? So ein Riesenrollenspiel.
Ja, aber bei aller Liebe zu dieser Geschichte hätte ich darauf dann doch wenig Lust. Die Hobbit-Ausgabe von Tove Jansson, die du jetzt erwähnt hast, da habe ich mir auch die Zeichnungen angeguckt und die sind schon sehr skurril, sehr eindringlich, wie man das eben so kennt auch von den Mumins, und gerade Gollum sieht schon wirklich ganz anders aus, weil es ist ja so eine riesige Gestalt, die da in dem Wasser hockt, mit so einem halben Bierbauch und so einem länglichen Baumgesicht, wie du sagtest. Es ist nicht unbedingt mein favorisierter Stil, aber es ist schon eine sehr interessante Ausgabe, das stimmt.
Genau, ich würde dir auch jederzeit einen John Howie oder einen Alan Lee vorziehen, rein von der Kongruenz zwischen Text und Bild. Aber gerade wenn man so ein Fan über Jahrzehnte hinweg ist, hat es einen eigenen Reiz, schlicht durch die Kombination der Franchises und der Größen, die dahinter stehen.
Auf jeden Fall. Also das dürfte für Sammler sowieso weit oben auf der Liste stehen.
Wie viele Hobbit-Ausgaben hast du eigentlich?
Gar nicht so viele. Ich hab drei. Also ich habe die vom Abraxas Verlag, die wir für die Kinder damals geholt haben. Dann habe ich die Klett-Cotta-Variante. Und dann habe ich noch eine englische Ausgabe. Aber so viel ist es gar nicht.
Da muss ich jetzt mich ein bisschen schämen, weil ich habe 14 oder 15 hier stehen. Das hat aber auch eine Story. Ich bin irgendwann wie so ein Tierheim für Hobbits geworden. Also die hocken nicht bei mir im Keller in Käfigen, sondern immer, wenn jemand umgezogen ist oder wenn eine Freundin irgendwie aus der Studentenbude rausgezogen ist oder die übergequollen ist vor Büchern, haben die mir ihren Hobbit gegeben, ihren englischen. Und deswegen habe ich hier ein Regal nur mit englischen Hobbits.
Ja.
Ich konnte nicht zulassen, dass ein Hobbit weggeworfen wird. Und so wurde ich eine Auffangstation für herrenlose Hobbit-Ausgaben.
Und wo du Astrid Lindgren erwähnt hast, also die Schöpferin auch von Pippi Langstrumpf und Co., sie fand den Hobbit auch richtig, richtig gut und nannte ihn das Kinderbuch des Jahrhunderts.
Genau, und deswegen wollte sie ja unbedingt Tove Jansson als Illustratorin haben, weil die ja auch wahnsinnig angesagt war und gut war und beliebt war. Und das so ein Perfect Match vor ihren Augen wahrscheinlich schien.
das größte Vermächtnis, die größte Wirkung des Hobbits ist die, die diese Geschichte und der Erfolg auch auf den Autoren selbst hatte, auf Tolkien. Denn anstatt eben Hobbit Teil 2 zu schreiben, entwickelt er da über die nächsten Jahre hinweg den Herrn der Ringe. Und ja, das ist schon einfach literaturhistorisch komplett interessant, weil er auch so viele, zwei Kriege hat er letztlich erlebt. Da ist so viel, steckt da an Jahrzehnten der Entwicklung drin. Die Welt hat sich so dramatisch verändert in dieser Phase. Aber Tolkien ist, wenn man so möchte, in seiner Welt, hat er sich weiterentwickelt, ist ihr treu geblieben. Er hat ja auch zusammen mit einigen seiner Freunde darauf verzichtet, sich Nachrichten anzuschauen oder Zeitungen zu lesen, sondern meinte, seine Wahrheit steckt in der Literatur und im Mythos. Und das ist etwas, wo ich mich dann auch wiederfinden kann, so ein bisschen.
Ich glaube nicht, dass Tolkien für Doomscrolling anfällig gewesen wäre, aber es waren natürlich auch andere Zeiten. Aber in Hobbingen werden sie auch nicht Doomscrollen.
Ja, Christian, ich denke, wir sind so einigermaßen durch den Hobbit gerast und galoppiert.
Einmal halb durch Mittelerde und zurück, hin und zurück. Jetzt sind wir ja am Ende unseres Podcasts. Ich denke zum Beispiel auch, dass so eine Neuausgabe des Hobbits ein schönes Weihnachtsgeschenk ist, wenn jemand die Moomins mag zum Beispiel. Oder dass jetzt auch dann Kinder und Enkelkinder so in das Alter vielleicht kommen, wo man sagt, die beschenke ich entweder mit ihrer ersten Hobbit-Ausgabe oder mit so einer schönen, etwas hochklassigeren Ausgabe mit Illustrationen von wem auch immer. Und deswegen passt der Hobbit auch nochmal so in die Jahreszeit jetzt vor Weihnachten als Thema in diesem Podcast. Damit sage ich danke wieder für die Einladung, Jörg. Macht immer Spaß, wenn wir hier ein bisschen nerden und geeken, auch über die Klassiker. Und macht's gut da draußen.
Ja, und ich habe noch eine Stelle gefunden, und zwar jene, in der ein Zwerg den Bilbo zum Wein bringt. Die würde ich jetzt so als Schlusssatz noch einmal zitieren. Und da sagt Thorin zu Bilbo: Nein, in dir steckt mehr Gutes, als du weißt, du Kind des freundlichen Westens. Ein bisschen Mut und ein bisschen Klugheit in gut abgewogener Mischung. Gäbe es solche nur mehr, die ein gutes Essen, einen Scherz und ein Lied höher achten als gehortetes Gold, so wäre die Welt glücklicher. Doch ob traurig oder glücklich, ich muss sie nun verlassen. Lebe wohl. Ja, das ist einfach wunderbar, weil in diesem Kinderbuch eben auch einiges an Weisheit steckt, so wie eben auch in guten Märchen. Jetzt habe ich den Schluss verpasst. So, aber damit soll es auch genug sein mit Zitaten und Hinweisen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit diesem kleinen Gespräch wie wir beide und wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.